Leichter gesagt als getan. Wir müssen uns nur einmal eben, wie gesagt, in der Gesellschaft umschauen, in unserer Nachbarschaft, und dann sehen wir, dass das stimmt. Alle wollen es zwar irgendwie, aber keiner weiß genau, wie es geht. Und wir hängen ja auch alle miteinander zusammen. Wir können ja nicht einfach sagen, die anderen interessieren uns nicht. Wir sind alle in einem so unglaublich komplexen Beziehungsnetzwerk in unterschiedlichen Rollen und auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Und das ist auch nicht irgendwie eine moderne Erfindung, das ist nicht schlecht, sondern das ist sehr gut. Das ist nämlich Gottes Schöpfungsidee. Er hat das von Anfang an so geplant und angelegt, dass wir alle in diesem Beziehungsnetzwerk miteinander verbunden sind. Und dieses Beziehungsnetzwerk ist so komplex und dementsprechend auch die Spielregeln des Friedensspiels, dass eben nur noch die Liebe den Überblick behalten kann. Die grundlegenden Spielregeln des Friedensspiels sind zwar relativ einfach. Also wenn wir zum Beispiel als Familie Gottes beieinander sind, dann sollten wir einander Mut machen, dann sollten wir Dinge sagen und tun, die im anderen den Wunsch wecken, Jesus noch besser kennenzulernen und in eine noch engere Beziehung zu ihm zu treten und in eine noch engere Beziehung zum Nächsten. Und alle sind sich darin einig, das kann praktisch nur mit der grundlegenden goldenen Spielregel von Jesus funktionieren. Wie möchtest du von anderen Menschen in dieser Gemeinde behandelt werden? Genauso behandle du sie zuerst. Aber je mehr Mitspieler dann aufeinandertreffen, sei es jetzt durch eine Erweckung in der Gemeinde oder sei es darin, dass die Gemeinde am Montagmorgen zur Arbeit geht und auf die Welt trifft, oder sei es, dass die Welt aufeinander trifft in Glasgow oder in der Beratung darüber auf der Suche nach dem richtigen Umgang mit Corona oder dergleichen mehr. Je mehr Mitspieler zusammenkommen, desto komplexer wird dieses Friedensspiel. Und man fragt sich, was ist denn überhaupt das Ziel dieses Spiels, was ist denn überhaupt das Ziel vom Frieden? Das Wort Frieden kommt von dem althochdeutschen Friedo, was Schonung oder Freundschaft heißt. Das heißt, es geht um Zeit, die man miteinander verbringt, es geht um Heilungsprozesse, es geht um Beziehungen. Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder der Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Dieser Zustand, der stellt sich eben nicht einfach so von alleine ein, sondern der muss ernsthaft erspielt werden. Frieden ist das Ergebnis von Friedensbemühungen, da muss man etwas tun. Deswegen die Frage, wie geht denn eigentlich Frieden? Was kann denn überhaupt die Beziehung zwischen Menschen so stören, dass der Frieden gefährdet ist? Dazu müssen wir uns natürlich erstmal fragen, was ist denn eine Störung überhaupt? Und dazu habe ich eine tolle Definition bei Wikipedia gefunden, die sagt, Achtung, eine Störung bezeichnet die Abweichung eines geplanten oder erwarteten Vorgangs von seinem festgelegten, vorausberechneten oder erwarteten Verlauf, sei es aufgrund einer unvorhergesehenen endogenen, das heißt eigenverursachten, oder exogenen, das heißt fremdverursachten Einwirkung. Und das fand ich so fantastisch, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt konkret, wenn ich also von den Beziehungen in der Gemeinde Liebe erwarte, weil das im göttlichen Handbuch der Gemeinde von der Chefin der Heiligen Geistin so festgelegt worden ist, und das findet nicht statt, dann ist das eine Abweichung, dann ist das eine Störung. Und diese Störung kann eben von zwei Seiten kommen, nämlich entweder von mir selber, weil ich andere lieblos behandle, oder aber von einem anderen, weil der mich lieblos behandelt. Und wenn eine Störung da ist, dann ist das Spiel unterbrochen, dann ist der Fluss des Lebens gestaut, dann läuft nichts mehr, dann ist die gottgewollte Einheit des Kosmos auseinandergebrochen. Und das nennt der Theologe Sünde, weil der Theo, daher kommt der Theologe, der Theo, also der Gott selbst, der hat am Anfang von seinem Wort ja nun gesagt, dass es blöd ist, wenn der Mensch allein nach Lodz fahren muss. Denn Menschen gehören zusammen. Wir kommen doch nirgendwo hin, wenn wir immer nur alleine fahren wollen. Menschen, die alleine fahren, kommen nirgendwo an. Und deswegen ist es immer Gottes Herzensanliegen, das Versprengte zu sammeln, das Verlorene zu finden und jegliche Art von Trennung zu überwinden. Kurzum, Frieden zu machen und dann Frieden zu spielen. Und im Grunde genommen möchten ja eigentlich alle Menschen gerne da mitmachen auch. Ne? Die meisten Menschen, wenn man sie direkt danach fragt, streben ja irgendwie doch nach friedlichen, liebevollen und harmonischen Beziehungen. Doch bewusst oder unbewusst verhalten wir uns dann eben doch so, dass wir immer wieder Beziehungsprobleme bekommen. Eine Szene in einem Kindertheater zum Thema Krieg und Frieden verdeutlicht das sehr schön. So vorne steht der Vater auf der Bühne, rührt in einer Schüssel. Daneben sitzt die Mutter und liest die Zeitung. Ein Kind kommt dazu und fragt, Mama, wie entstehen eigentlich Kriege? Die Mutter lässt die Zeitung sinken und sagt, ja, also das ist so, wenn England und Amerika miteinander Streit bekommen, doch da fährt der Vater dazwischen, das geht doch gar nicht, die sind doch miteinander verbündet. Das ist doch auch nur ein Beispiel, sagt die Mutter ärgerlich, ich meine doch nur, doch der Vater unterbricht sie wieder. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du dem Kind solche falschen Sachen sagen kannst. Nun hör mal, ruft die Mutter da erregt und springt vom Stuhl auf, ich werde doch wohl noch ein Beispiel nennen dürfen. Aber das Kind winkt ab und sagt, ach, ihr braucht mir gar nichts mehr zu sagen, mir ist alles klar, jetzt weiß ich, wo Kriege herkommen. Im Wesentlichen sind es immer wieder drei Kategorien, in denen Beziehungen gestört werden können und in der Folge daraus Kriege oder Missverhältnisse zustande kommen können. Erstens, einer versteht den anderen falsch. Zweitens, einer nimmt mehr Raum ein als der andere. Oder drittens, einer ignoriert den anderen und verweigert die Beziehung. Erstens, einer versteht den anderen falsch. Das sind Kommunikationsstörungen. Das passiert zum Beispiel, wenn wir aus Angst nicht über unsere Wünsche und Bedürfnisse sprechen, aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Fehlern oder weil wir denken, der andere, der müsse doch schon merken, was wir uns wünschen. Und die Folge davon ist es aber, dass wir unsere Wünsche sehr häufig gar nicht erfüllt bekommen. Gemäß dem Grundsatz, heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Und dann, wenn du denkst, dass du mit deinen Problemen immer nur selbst fertig werden müsstest, weil du andere ja nicht zu sehr belasten willst. Ne? Und dann laufen wir so mit ärgerlichen Gefühlen und Enttäuschungen herum, weil ein anderer sich nicht so verhalten hat, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Aber wir sagen das niemandem, weil wir ja niemanden belasten wollen. Wir sagen niemandem, dass wir uns ärgern. Und wenn wir darauf angesprochen werden, dass wir doch etwas hätten, dann antworten wir so, ach, ist eigentlich gar nichts. Aber wenn wir uns so verhalten, dann wird aus dem Nichts unweigerlich immer ein Etwas. Und irgendwann kommt es dann zu psychosomatischen Beschwerden, Magengeschwüre, chronische Kopf- oder Rückenschmerzen oder eben dann zu einer unverhältnismäßigen, plötzlichen, großen emotionalen Explosion, die alle Menschen im Umfeld überrascht und die immer wieder das Potenzial hat, ganze Gruppen, ganze Gemeinden mit in den Untergang zu reißen. Und das wäre die erste Kategorie von Störungen. Eine zweite Kategorie von Störungen ist, wenn einer eben mehr Raum einnimmt als der andere. Ich finde es immer so ein schönes Bild, wenn man das mit einem Essen erklärt. So, zwei sitzen sich an einem Tisch gegenüber und in der Mitte steht eine wunderschöne Grillplatte für zwei Personen, die ist genau so berechnet, dass beide davon satt werden können. So, wenn der eine jetzt mehr als die Hälfte der Grillplatte isst, dann stirbt der an Verfettung und der andere an Hunger. So, ne? Also diese Kategorie von gestörten Beziehungen äußert sich zum Beispiel darin, dass wir andere mehr kritisieren, als dass wir sie loben. Ständig in ihren wunden Punkten bohren, anstatt ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dass wir immer wieder darauf aus sind, den anderen auch mal zu zeigen, dass sie Unrecht haben, dass sie dumm sind oder was auch immer. Und leider muss man ja sagen, hier ist es natürlich nicht so, lieber Christian. Janina, dass viele Pastoren oft ihren Job genauso verstehen, ja, ständig Tod und Verderben predigen, um die Gemeinde zu erziehen und zu veredeln, damit sie keine Flecken und Runzeln hat. Die Folge davon ist aber doch immer wieder, dass Leute entweder aggressiv reagieren oder sich immer mehr in sich selbst zurückziehen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch gerne wichtig genommen und so akzeptiert werden möchte, wie er ist, dann ist es doch auch kein Wunder, dass die Abwertung sie zerstört. Wir gehen schließlich keine Beziehungen ein, um schlechter dazustehen, als wenn wir alleine leben würden. Auch das absolute Fordern, dass ein anderer sich nach unseren Vorstellungen zu verhalten habe, gehört in diese Kategorie. Manchmal hat man so ein feststehendes Bild davon, wie ein Christ zu sein hat, wie er sich uns und anderen gegenüber verhalten solle. Und entspricht er diesem Bild nicht, dann folgern wir daraus, dass der Gott gar nicht richtig lieben kann. Und wenn er Gott schon nicht richtig liebt, dann liebt er mich bestimmt auch nicht richtig. Und dann werden wir ärgerlich, dann fühlen wir uns ungeliebt und dann bricht die Beziehung auseinander. Und die dritte Kategorie von gestörten Beziehungen ist es schließlich, wenn sie gar nicht mehr stattfinden. Beziehungsweise wenn sie auseinanderstreben und wenn man sich die Begegnung verweigert. Dazu gehört zum Beispiel das Nicht-Eingehen von Kompromissen, wenn es um die Erfüllung von Bedürfnissen geht. Also wenn wir den Wünschen anderer gar nicht zuhören oder ihnen deutlich machen, dass sie gar kein Recht auf ihre Wünsche hätten. Die Folge davon sind immer wieder Machtkämpfe, die die beteiligten Parteien auseinandertreiben. Oder aber, und das finden wir leider auch häufig in Gemeinden, die Bemühungen um unsere Geschwister lassen nach. Und alles wird irgendwie zur Routine. Man begegnet sich ja eh jeden Sonntag. Wir nehmen den anderen dann als selbstverständlich, haben dadurch aber gar keine Beziehung mehr zu ihm. Wir betrachten die Liebe uns gegenüber als gepachtet und machen uns keinerlei Gedanken mehr darüber, wie es unserem Mitchristen geht, was er sich von uns wünscht und wie wir etwas für ihn tun können, was ihn erfreut. Und die Folge davon ist, dass die Liebe erkaltet und das Leben der Gemeinde stirbt. So haben wir also diese drei Kategorien. Erstens Dyskommunikation, zweitens Imperialismus, drittens Ignoranz. Also Kommunikationsstörungen, einer nimmt mehr Raum, als ihm zusteht. Und drittens, man ignoriert sich, man beachtet sich gegenseitig gar nicht mehr. Und solche Störungen in Beziehungen müssen unbedingt angesprochen werden, weil sie von alleine nicht besser werden. Aber wie macht man das, ohne dadurch neue Kriege anzuzetteln? Und da finden wir natürlich eine fantastische Idee, bei wem? Bei unserem Herrn Jesus Christus, weil er es einfach drauf hat. Schauen wir uns also mal an, wie Jesus mit Beziehungsstörungen umgegangen ist, wie Jesus einen Konflikt angesprochen hat, wie Jesus, den man in diesem Spiel ja nicht umsonst den Friedefürst nennt, weil bisher niemand seinen Highscore schlagen konnte, wie Jesus Frieden gespielt hat. Die Situation ist die, dass sein bester Freund Petrus ihn verraten hat. In einer Situation, in der er die Nähe eines Freundes gut hätte gebrauchen können. Also eine Beziehungsstörung der dritten Kategorie vielleicht, der Nichtbeziehung, der Ignoranz. Derselbe Freund Petrus übrigens, der im Vorfeld sich in die Brust geworfen hatte und gesagt hat, oh, mein lieber Freund Jesus, wenn auch alle anderen dich irgendwie mal verlassen würden, auf mich kannst du dich felsenfest verlassen. Ich werde immer zu dir stehen, auch wenn es mal hart auf hart kommt. Und als sie sich dann nach der Auferstehung wieder begegneten, da sprach Jesus Petrus dann darauf an, nachzulesen in Johannes 21, 15 bis 17, wer das auf seiner Bibel-App gerne mitlesen möchte. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt doch alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Und ich finde das immer wieder total verblüffend, diese Geschichte. Weil Jesus spricht gar nicht den Sachverhalt des Konflikts an, sondern er spricht zunächst einmal nur von der gestörten Beziehung. Jesus holt die Liebe rein ins Gespräch. Jesus geht auf eine Beziehungsebene mit Petrus. Petrus hatte ja, wie gesagt, geleugnet, Jesus zu kennen in einer Situation, in der Jesus einen Freund an seiner Seite gut hätte gebrauchen können. Dieser Konflikt steht zwischen den beiden. Und er steht immer noch zwischen den beiden, als Petrus Jesus nach der Auferstehung begegnet. Klammer auf, diese Begegnung findet übrigens beim Grillen statt. Das finde ich super. Solche Orte sollte man schaffen, entspannte Orte. Da kann man Konflikte am besten ansprechen. Jesus hatte diese entspannte Situation auch bewusst geplant. Er hatte den Jüngern zum Frühstück ein wenig Fisch und Toast gegrillt, nachdem er ihnen aus einer Frustration herausgeholfen hatte, weil sie ja die ganze Nacht keinen Fisch gefangen hatten. Und jetzt beim Frühstück, da begegnen sie sich, Petrus und Jesus. Und Jesus sagt auch nicht sofort: Oh, hör mal zu, Petrus, wir müssen unbedingt, bevor wir jetzt hier den Fisch essen, lass uns mal schnell noch was klären. Nein, er lässt sich Zeit. Sie essen miteinander und stellen durch das gemeinsame Essen einen Kontakt her, wie sie ihn vor dem Konflikt hatten. Da haben sie nämlich auch dauernd miteinander gegessen. Sie stellen eine Beziehungsgrundlage ohne die emotionalen Störfelder aus dem Konflikt her. Eine Beziehungsgrundlage, auf der sie den Konflikt bereden können. Und dann ziehen sie sich zurück, denn sie wollen ihr Gespräch nicht vor allen anderen führen. Und dann sagt Jesus diese merkwürdige Sache mit dem Weiden der Schafe. Worum geht's dabei? Jesus will nicht den Verrat von Petrus aufklären und ihm als Ausgleich eine Strafe aufdrücken, sondern er will Frieden spielen. Und das heißt, die Trennung überwinden und die Beziehung wiederherstellen. Jesus stellt dem Verrat eine neue Perspektive gegenüber, indem er Petrus dazu herausfordert, die Ergänzung in der Gegensätzlichkeit zu suchen. Jesus sagt Petrus im Grunde genommen: Frag dich doch mal, Petrus, was die anderen brauchen. Und dann suche nach einem Weg, dass die das auch bekommen. Sei also ein Hirte für andere Menschen und führe ihnen die Nahrung zu, die ihre Seele satt macht. So spielt man Frieden, Petrus. Weißt du, mein Freund, in dieser Nacht, da hätte meine Seele deine Liebe gebraucht. Das hätte mich satt gemacht. Nun gut, das war jetzt vor 3 Tagen, aber weißt du was, ich bin immer noch hungrig. Darum muss ich jetzt wissen, ob du mich liebst, ob unsere Beziehung wiederhergestellt ist. Und deswegen frage ich dich so oft danach, weil ich es von dir hören will und hören muss. Und Jesus berührt mit diesem Schachzug die grundsätzliche Verantwortung, die wir als menschliche Wesen füreinander haben, weil wir in diesem komplexen Beziehungsnetzwerk zusammenleben und zusammen das Spiel des Friedens spielen. Ein Bekannter von mir nannte das letzthin so schön Co-Creation, also Mitschöpfer, Mitschöpfung, Mitspieler Gottes, das Netzwerk der Friedensspieler. Und ich fand das einen sehr schönen und zutreffenden Begriff, weil es diese grundsätzliche Schöpfungsidee Gottes berührt, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Paulus nennt es ja später das Bild vom Leib und dass alle Glieder zusammenhängen und nicht ein Glied sagen kann, ich brauche die anderen nicht und es ist mir wurscht, ob es denen schlecht geht oder nicht, sondern alles hängt miteinander zusammen. Für Co-Creation bzw. das Spiel des Lebens, das Friedensspiel, wird übrigens auch gleich am Anfang der Bibel ein sehr eindrückliches Bild aus, das sehr alltagstauglich ist, wie ich finde, gezeichnet, das uns verdeutlicht, worum es dabei eigentlich geht. Und das ist die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel sind 2 Brüder, die auf unterschiedlichen Feldern des Lebens Leistungen erbringen. Nun, bei Abel steigt der Rauch seines Opfers gerade in die Höhe, während das bei Kain eben nicht der Fall ist. Und Kain deutet das jetzt als ein Zeichen, dass Gott sein Opfer nicht ansieht. Und daraufhin wird er zornig und erschlägt in der Folge seinen Bruder Abel. Und als Kain dann darauf angesprochen wird, wo denn sein Bruder nun sei, sagt er trotzdem, was weiß ich, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Kain sagt also im Grunde genommen, soll ich etwa meinen Bruder weiden? Bin ich verantwortlich dafür, dass er Nahrung findet? Ich habe doch schon genug mit mir selbst zu tun. Ich habe doch keine Nahrung gefunden. Ich fühle mich verraten und verkauft. Kain lehnt den Gedanken ab, dass wir mit unseren Mitmenschen in einem uns ergänzenden Beziehungsnetz verbunden sind. Und so sorgt er sich nur um sich. Sein Rauch ist nicht hochgestiegen, also sollen die anderen dafür leiden. Eugen Drewermann deutet diese Geschichte so, dass sie eine bis heute gültige innere Dynamik eines Menschen aufzeigt. Menschen, die sich nicht geliebt fühlen, werden alles tun, um Liebe für sich selbst zu erringen. Und wenn sie dann aber erleben, dass sie diese fehlende Liebe mit nichts, auch nicht mit noch so großen Opfern und Leistungen erzwingen können, dann wird sie die Enttäuschung darüber wirklich böse machen. Denn das Geheimnis von erfolgreicher Beziehungsgestaltung, Konfliktgestaltung, das Geheimnis von Co-Creation oder dem Friedensspiel oder wie auch immer man es nennen will, das Geheimnis des Lebens liegt in der Balance von geliebt werden und lieben, von sein und tun. Das Geheimnis des Lebens ist, dass es ein ewiger Liebeskreislauf ist. Um etwas leisten zu können, brauchst du Energie, ja, brauchst du einen vollen Liebestank. Der Mensch kann gar nicht aus sich selbst heraus etwas leisten, um dann etwas zu bekommen, nachdem er sich sehnt. Sondern er braucht zunächst etwas, um es dann wieder abgeben zu können. Menschen sind in diesem Sinne nicht nur soziale Wesen, sondern vor allem Gnadenwesen, die immer erst beschenkt werden müssen, damit sie dann weiter schenken können. Und sicherlich in einer Welt voller Unsicherheiten und Angst mag es dem einen oder anderen sinnvoll erscheinen, um seinen Frieden herum Festungen und Sicherheiten zu bauen, damit er das nicht mehr verlieren kann, im Versuch, eine Art Frieden in sich selbst zu finden, indem wir Besitztümer horten, unsere Erfolge, Errungenschaften und Leistungen anhäufen. Aber auch wenn es verständlich ist, ist es trotzdem falsch und unlogisch. Ein afrikanisches Sprichwort sagt das so treffend: Der Reichtum, der den Besitzer zum Sklaven macht, ist kein Reichtum. Der Frieden, den Jesus uns anbietet, der ist radikal anders. Es ist ein Frieden in diesem Liebeskreislauf. Inmitten von Leid, im Auge des Sturms, sagt Jesus zu uns: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Habt keine Angst, ich bin bei euch, ich beschenke euch. Und jetzt geht raus in diesen Sturm und reiht euch ein in den Liebeskreislauf. Beim letzten Abendmahl wiederholt er auch nochmal diese Worte: Seid nicht bekümmert oder ängstlich. Und dann gibt er sich uns komplett, seinen Leib, sein Blut, ne, was wir im Abendmahl dann im Miteinander auch immer wieder feiern. Ein für alle Mal und immer wieder. Und weil wir Beschenkte sind, deswegen können wir in diesem Liebeskreislauf immer wieder andere beschenken, von anderen zurückbekommen und der Liebeskreislauf läuft. Und er hört auch nicht irgendwann auf, sondern die Suche nach Frieden ist eine Reise. Kreislauf, eine Reise, ein Prozess, es geht immer weiter. Es ist eine Reise, auf die wir uns selbst aufmachen können, aber auch aufmachen müssen. Es stellt sich nicht von alleine ein, sondern es geht um etwas, das wir in Aktion bringen. Frieden kann nun an vielen Orten gefunden werden. Auch in einer Kirche, ja, in einem Gottesdienst, aber auch im Supermarkt, was das ja früher hier auch gewesen ist, in einem Wellness-Center, in einem Fitnessstudio oder in irgendeinem anderen Ort, der dich entspannt. Aber es ist gut, dass du gezielt immer wieder nach solchen dringend benötigten Zufluchtsorten Ausschau hältst oder sie für dich und andere erschaffst. Manchmal kann sogar auch der Raum der Schulsozialarbeit ein solcher Raum des Friedens, ein Ort der Entstehung von Frieden sein. Und damit leite ich natürlich, weil ich ja in der Schulsozialarbeit auch arbeite, eine Geschichte ein, die ich euch da gerne erzählen. Ich hatte mal eine Schülerin an meiner Schule, die hat sich immer wieder den ganzen Arm mit tiefsten Schnitten aufgeritzt. Das war so ein richtiges Tigermuster an ihrem Arm. Und die sagte dann immer zu mir, was geht das andere Menschen an der Wiese? Das ist doch mein Körper, es geht nur mich etwas an. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, das stimmt nicht, denn du bist mir nicht egal. Alle Menschen sind miteinander verbunden und füreinander verantwortlich. Und was du dir antust, das spüre ich auch. Das tut mir leid. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, lass mich doch mit dir Frieden spielen. Ich will dich weiden. Das habe ich ja natürlich nicht exakt mit diesen Worten gesagt, weil immer wenn ich solche Dinge über Gott erzählt habe, dann hat sie immer sich entrüstet und hat gesagt, Herr Wiese, wollen Sie mir jetzt etwa mit so einer Gottscheiße ankommen? Dann habe ich immer gesagt, genau das will ich. Aber es ging mir immer wieder in unseren Gesprächen darum, einen Weg zu finden, auf dem sie satt werden kann, auf dem ihre Sehnsüchte gestillt werden konnten. Und dann habe ich sie eben darauf hingewiesen, dass weder ihrem Freund noch ihrer Mutter egal ist, was sie sich selber antut und dass sie auch für diese anderen wiederum Verantwortung trägt und dass sie die weiden soll, das heißt also sie lieben soll. Und so habe ich versucht, mit ihr das Friedensspiel zu spielen und wie Jesus in dem Gespräch mit Petrus die Liebe in diese Konfliktgespräche mit reinzubringen. Was soll ich euch sagen? Heute ist sie in einer stabilen Liebesbeziehung. Sie ist Mutter von zwei entzückenden Kindern. Sie hat Verantwortung übernommen und spielt selber Frieden. Und das ist immer wieder so wunderbar zu sehen, denn es kann gelingen. Frieden und Versöhnung sind Prozesse der Heilung. Sie erfordern Zeit, Geduld und aktive Handlungen. Und insofern habe ich es heute auch als ein Spiel des Friedens beschrieben, weil ein Spiel dieselben Merkmale hat. Und ich wollte euch gerne Lust darauf machen, auch mitzuspielen. Und so könntest du vielleicht anfangen. Das habe ich in einem Bibelleseplan entdeckt. Wenn du dich mutig genug fühlst, dann geh doch in den nächsten Tagen mal zu einem Friedhof in deiner Nähe. Lauf mal so hindurch durch den Friedhof, um so ein Gefühl für die Perspektive der Vergangenheit zu bekommen. Viele Grabsteine haben ja diese letzte Botschaft von den Liebsten eingraviert: Ruhe in Frieden. Und dann schau dir das an, dann setze dich dahin, nimmst dir Zeit, gibst deinen Schutz vor Gott auf und dann schließe Frieden mit Gott und mit dir selbst und mit den Menschen dieser Welt. Und dann geh aus diesem Auge des Sturms, geh von diesem Friedhof aus los in deinen belebten Alltag hinein und spiele Frieden. Geh los und beobachte Menschen, bete für die Fremden, die dir auffallen und sei dir dabei bewusst, dass sie in Gottes Augen gar keine Fremden sind. Bete dafür, dass sie Gottes Liebe erleben dürfen, erfahren dürfen, dass sie sich von seiner Gegenwart umgeben fühlen, egal in welcher Situation und in welchem Chaos sie sich gerade befinden. Und indem du das tust, weidest du Gottes Schafe und Lämmer und spielst den Frieden, den Gott von Anfang an geplant hat. Und noch eine Anmerkung zum Schluss, wenn dir zwischendurch dabei der Gedanke kommt, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich habe ich doch gar keine Zeit dafür, ich habe doch viel wichtigere Dinge zu tun, da ist doch mein Job und da außerdem muss ich noch irgendwas vorbereiten. Wenn dir also dieser Gedanke kommt, dann denke an ein weiteres afrikanisches Sprichwort, das ich letztens auf Facebook gepostet habe und das eine Menge Leute irritiert hat. Immer in Eile zu sein, verhindert nicht den Tod. Ebenso wenig verhindert Langsamkeit das Leben. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Amen. Und jetzt singen wir im Herzen und ihr laut wie ein Strom von oben.